Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Wertschätzung. Ich bin zurück. Ich habe mich lange Zeit aufgehalten, viele, viele Stunden in der Ukraine am Ort des Tschernobyl-Unfalls, Unglücks vor über 30 Jahren. Denn dort spielt das Spiel, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Tschernobyl Light heißt es. Und über dieses Spiel werde ich sprechen mit André Peschke. Hallo André.
Hallo Tom. Hat man dich eigentlich anständig dekontaminiert, bevor du hier in den Podcast gekommen bist? Ja? Setze ich mich einem Risiko aus, indem ich hier mit dir diesen Podcast bestreite?
Also bis vor 8 Minuten ja, aber vor 8 Minuten habe ich aus meiner ganz frisch gekauften Teesammlung einen neuen Tee in die Tasse gepackt und der hatte 8 Minuten Ziehzeit. Der erste Schluck befindet sich im Körper, das heißt die Strahlung ist null. Und ja, du wirst dich jetzt fragen, wie die Menschen da draußen auch, was ist es denn für ein Tee, der ihm da die Kraft der Dreifaltigkeit gibt? Ich kann es dir sagen, es ist nicht ein Ingwer, es ist nicht 2 Ingwer, es ist 3 Ingwer-Tee. Den habe ich frisch in die Tasse geladen. Und damit ist alles gut.
Ja, dann. Also, gibt es da Richtwerte bis zu wie viel Becquerel ist der anwendbar?
Ich bin tatsächlich, während ich das jetzt so erzählt habe, habe ich mir direkt gedacht, kann man dann auch 6 Ingwer-Tee machen? 9 Ingwer-Tee? Ich meine, das ist ja nach Teebeuteln dosiert. Im Grunde sollte es ja nach oben hin unendlich erweiterbar sein.
Du musst aufpassen, Tom. Das mit der Unsterblichkeit stellt man sich so schön vor und dann stehst du da am Ende des Universums, alle, die du liebst, sind weg und du schwebst nur noch einsam durchs All. Also überleg dir das gut, ob du die 12-Teebeutel-Marke überschreiten möchtest. Also ab da würde ich schätzen, wird es gefährlich.
Ja, aber da keine Sorge, meine Mortalität wird mir regelmäßig mittlerweile vor Augen oder vor Ohren gehalten, wenn ich nämlich Leuten sage, wie alt ich bin, sagen sie, du hast dich gut gehalten. Was einerseits nett ist, aber andererseits offenbar ich mich jetzt in einem Alter befinde, in dem man sowas sagt. Du hast dich gut gehalten.
Sehr gut.
So, was soll das denn?
Ach ja, gut, naja, ne? Also dann.
Oh, pass auf, von hier aus kann ich die Brücke bauen. Aber. Apropos Mortalität, ne? Es ist ja etwas, was man im echten Leben gerne vermeiden möchte, zu sterben, aber das Spiel Tschernobyl Light, über das wir heute sprechen, macht tatsächlich, und das ist eine ganz schöne Überraschung, nach vielen, vielen Stunden das Sterben zu einem ganz großen Twist und zu einem Kern einer eigenen Spielmechanik. Und die habe ich nicht kommen gesehen. Wie vieles in diesem Spiel habe ich auch das nicht kommen gesehen, André.
Oho. Jetzt bin ich ja fast neugierig. Ich habe natürlich vorher mal einen Blick drauf geworfen und dann habe ich gesehen, als erstes Metacritic-Durchschnitt ist so mittel, ne? Paar 70. Das ist sofort das Ding, wo ich normalerweise immer denke, ah shit. man muss fairerweise meistens nochmal gucken. Wenn man Glück hat, ist es ein Schnitt aus polarisierenden Wertungen. Also ganz viele ganz gut, ganz viele ganz schlecht und dann kommt sowas in der Mitte raus. Aber wenn alle so in diesem 70er-Bereich sind, dann denke ich mir meistens schon so, ja okay, es macht keine Fehler. Es tut keinem weh. Ja, werde ich schon schläfrig, wenn ich diese Zahlen nur sehe. Auf Steam war es dann schon auf den ersten Blick ein bisschen interessanter, weil es hieß irgendwie nonlineare Story und eben dieser Schauplatz. Ich habe gesehen, es ist von Farm 51. Das sind diejenigen, die das Get Even gemacht haben. Und da habe ich gedacht so, ja, Moment, ja, ist das etwa, haben sie Fotogrammetrie wieder betrieben?
Aber richtig dolle. 3000 Bilder, habe ich mir sagen und erzählen lassen, haben sie angefertigt, geschossen vor Ort, rund um die Sperrzone von Tschernobyl und das dann als Grundlage des Leveldesigns gemacht. Und da kann ich auch direkt vorwegnehmen, das sind somit die Höhepunkte des Spiels, wenn man mal diese wirklich, also ich war nie vor Ort, aber wenn man sich das so anguckt, also detailverliebt nachgebauten Areale rund um Tschernobyl besucht, das sind so die Höhepunkte im Spiel. Noch kurz zu Farm 51, polnisches Entwicklerteam, du hast schon gesagt, Get Even, 2017 haben die das veröffentlicht, das habe ich sehr gemocht damals, das ist aber auch so ein Spiel gewesen, mit dem viele Leute auch Probleme gehabt haben, das ist so ein Psycho-Thriller-Spiel gewesen, das ziemlich rau und kantig war, auch von der Präsentation, ich habe das in meinem Kopf immer abgelegt, auch wenn es ein polnisches Entwicklerteam ist, unter so Stilmittel russische Härte. Das ist ach, das fühlt sich schon kalt an und ruppig und wenn du an der Wand falsch vorbeiläufst, holst du dir schon irgendwas. Das ist so eine Ästhetik, was da transportiert wurde in diesem Spiel, die auch jetzt in Chernobyl Light erhalten ist. Und The Farm 51 haben auch veröffentlicht, möchte ich auch noch kurz erwähnen, 2009 Necrovision, ein Horrorspiel im Ersten Weltkrieg. Ganz spannende Kombi, die ich so auch nicht häufig gesehen habe. Also ein Entwicklerteam, das eigentlich in meinem Herzen nicht auf dem Thron sitzt, da sitzen andere, aber auf einem Stuhl mit einer richtig netten Decke. Also die haben schon einen guten Platz, aber es ist nicht so, dass ich sofort mit Kusshand alles nehme, was sie mir entgegenwerfen. Und im Fall von Chernobyl Light sollte ich mit dieser Skepsis recht behalten, André.
Also ich habe in das Get Even damals mal reingespielt. Ich habe nur noch die vagesten Erinnerungen. Irgendwas mit einer entführten Tochter oder einem entführten Mädchen und da waren irgendwelche Fernseher und es hatte so ein bisschen, mich hat es dann so ein bisschen an Saw erinnert und so. Und das habe ich dann einfach aufgegeben. Irgendwann. Ich fand auch da diese Fotogrammetrie-Optik interessant, ja, weil es ja immer so eine Annäherung an den Fotorealismus versucht. Also wer das nicht kennt, da werden ganz viele Fotos geschossen und aus denen werden nach bestimmten Algorithmen dann eben dreidimensionale Grafiken erstellt. Und das verspricht eine möglichst wirklich fast naturidentische Darstellung. Das muss natürlich ganz stark nachbearbeitet werden von Hand und so weiter. Das ist alles in der Praxis dann nicht so beeindruckend, wie man das bei manchen Fotogrammetrie-Demos vorher gesehen hat. Das war so mein Hauptinteresse. Und bei Get Even, wie gesagt, da bin ich so nach einer Stunde, ein, zwei, bin ich aus dem Spiel einfach rausgepurzelt und habe das nicht mehr angefasst. Aber Chernobyl Light mit dem Versprechen, genau diese Umgebung um Chernobyl herum so abzubilden. Ich möchte sehr stark vermuten, Chernobyl selber, das wird unmöglich sein. Da werden die nicht hingehen können, um Fotos zu machen. Mhm. Aber sie sind wahrscheinlich wie immer nach Pripyat gegangen. Ich habe nämlich das Riesenrad wieder gesehen.
Ja, und das Café auch, dieses berühmte Café Pripyat, das kann man auch im Spiel dann tatsächlich auch besuchen.
Ja, und sowas, also das Versprechen, das in einer möglichst naturnahen, möglichst fotorealistischen Darstellung fände ich jetzt alleine schon irgendwie interessant, nur um Sightseeing zu betreiben. Mhm. Kannst du das denn irgendwie einlösen?
Also, das dieses Sightseeing ist ein wesentlicher Teil des Spiels. Vielleicht erinnerst du dich noch, André, als ich ursprünglich mal das Spiel vorgeschlagen habe zur Besprechung, habe ich dir das vorgestellt als Walking Simulator. Da hast du mich dann völlig richtig drauf hingewiesen. Das war noch, bevor ich mich damit eingehend beschäftigt habe. Das war nur so nach dem ersten Blick auf die Steam-Seite. Da hast du mich völlig berechtigt darauf hingewiesen. Das Spiel hat noch viel mehr Mechanik, als was ein Walking Simulator anbieten würde. Aber das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Spiels. Dazu später mehr. Und das ist für mich auch der stärkste Aspekt des Spiels. Das Ding ist aufgeteilt nicht in eine offene Welt, sondern in verschiedene Level-Hubs. Also man kann punktuell diese einzelnen Hubs besuchen. Die sind so von der Größe. Man kann sich vorstellen, wenn man von einem Ende zum anderen laufen würde, hätte man so 5-6 Minuten Spaziergangzeit in einem normalen Videospiel-Lauftempo. Also nicht sprinten, sondern laufen. Also sind nicht die allergrößten Areale, aber diese Areale für sich genommen sind wirklich, wirklich schön. Biederschön, im Sinne von ganz viel Betonarchitektur natürlich, ganz viel heruntergekommen. In seinen besten Momenten musste ich an The Last of Us 2 denken. Wer es gespielt hat, weiß, da läuft man auch eine ganze Weile durch verlassene Stadtareale, Hochhäuser, kann da die Hinterlassenschaften der Leute angucken. So war das da auch. Und das war schon sehr beklemmt und sehr intensiv. Ist aber nur ein Teil des Spielerlebnisses und halt auch leider schon eigentlich der beste Teil.
Ja, immerhin. Lässt sich der, aber wahrscheinlich, der lässt sich nicht so entkoppeln von dem Rest. Also man kann das nicht einfach nur als Pripyat-Besichtigungssimulator benutzen, sondern wahrscheinlich wird man, zumindest in den ersten Hub kommst du noch easy rein, aber dann wirst du wahrscheinlich auch die anderen Spielelemente zugreifen müssen, um dich weiter umzuschauen, in die anderen Hubs zu kommen, die, wenn ich das diese Andeutung richtig lese, nicht so befriedigend sind.
Nee, also es geht leider nicht einfach nur so herumzuspazieren. Das hängt damit, dass diese ganzen Mechaniken, die das Spiel anbietet, ganz schön eng miteinander verzahnt sind. Offiziell nennt sich das Spiel, ich habe es mir hier extra aufgeschrieben, ein Science-Fiction-Survival-Horror-Experience. Also eine Science-Fiction-Survival-Horror-Experience. Da steckt eine ganze Menge drin. Für mich am Ende kam raus, also ein toller Walking-Simulator, so ein mittelmäßiges Base-Building-Game, was auch mit drin ist, und ein schlechter Shooter. Das sind so für mich die drei Hauptbestandteile. Und wie gesagt, dieses Herumlaufen lässt sich nicht loskoppeln, sind aber die Höhepunkte des Spiels.
Okay, wie muss ich mir das denn strukturell vorstellen? Ich weiß nicht, ich starte in irgendeiner Basis und dann gehe ich in diese einzelnen Hubs und dann sammle ich Kram und komme zurück und baue meine Basis aus? Oder
Also ich glaube, ich beantworte das, indem ich, wenn das die Rechte ist, die Story direkt mitnehme, weil das ist eigentlich am einfachsten, das anhand der Story am roten Faden zu erzählen. Wir sind im Jahr 1986, aber nur ganz kurz, nämlich da, als in Tschernobyl dieser Reaktor explodiert und da alles vor die Hunde geht, leider. Und das ist quasi das Intro des Spiels. Und das Spiel selbst beginnt dann rund 30 Jahre später. Man selbst spielt spannenderweise, das hat später eine interessante Implikation, als Physiker, der vor Ort war bei diesem Unglück und überlebt hat, namens Igor, also kein Superkrieger, kein Ex-Militär, sondern man war ein Physiker, kehrt an diesen Ort zurück. Und warum? Um Himmels Willen kehrt man 30 Jahre später an diesen Ort zurück, der völlig verstrahlt ist. Na klar, wegen der Liebe. Er hat eine Frau während des Unfalls verloren. Allerdings, und das war schon der erste Moment, wo ich ein bisschen Sorge hatte, wohin dieses Spiel abdrehen könnte, man weiß nicht warum. Also sie ist nicht umgekommen in dem Unfall. Sie ist auch nicht, hat ihn nicht verlassen oder so wegen Beziehungskrise, sondern puff, einfach weg. Und dann dachte ich schon, oh je, um kurz eine Innensicht von mir zu geben, zu dem Zeitpunkt hoffte ich, das Ding wird so ein Nitty-Gritty-Survival-Spiel in der heutigen Umgebung von Tschernobyl und wird wirklich so ein Überlebenskampf in dieser feindseligen, auf vielerlei Ebenen feindseligen Umgebung. So. Dann kam aber schon dieses Element rein, wo ich dachte, naja, vielleicht wird das noch aufgelöst. Und im Rahmen des Intros, des sehr stimmungsvollen, spielbaren Intros, infiltriert man dieses Tschernobyl-Gelände, weil man zum Kernreaktor möchte. Das ist alles noch sehr gelenkt, da gibt's noch kein Base-Building, das ist quasi noch dieser Story-Intro. Und das ist cool, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Schleichmission von alten Call-of-Duty-Spielen, das ist intensiv, da hat man auch ein kleines Team um einen herum, die leiten da einen so durch, das ist alles sehr cool. Dann ist man in Tschernobyl drin, dringt bis zu dem Kernreaktor vor, aus welchem Grund auch immer, das wird gar nicht genau erklärt. Und jetzt kommt der Knaller. Am Kernreaktor finden wir die namensgebenden, weiß ich nicht, Tschernobyliten, wie man die auch nennen soll, diese Tschernobylites. Das sind so grüne Fragmente, wie Kristallfragmente sehen die aus. Das Spiel sagt, das sind quasi die Überreste von dieser verstrahlten Explosion. Die nimmt der Igor in die Hand und steckt einen der Kristalle in eine kleine, sieht aus wie eine Fernbedienung rein und öffnet damit, und jetzt halt dich fest, ein Warp-Tor. Und ab dem Punkt war mir klar, jetzt haben wir eine Ebene betreten, auf die ich mit diesem Spiel niemals wollte und von der man aber auch nie wieder so runterkommt. Denn dieses Spiel ab jetzt etabliert, dass es ein Zeitreise-Element gibt. Es gibt Monster aus Zwischendimensionen, es gibt Wurmlöcher, völlig abgedreht. Und von hier beginnt das eigentliche Spiel.
Ah, also noch nicht mal so ein bisschen wie bei Stalker, wo man dann so ein bisschen, ja, es gibt diese Anomalien, aber was sind die, was machen die, keiner weiß es so genau und das ist halt einfach entstanden. Sondern das klingt ja sogar so, wenn der auch noch sofort sich das nutzbar machen kann, als wäre das vielleicht wieder menschengemacht und als würde das vielleicht so in diese Verschwörungstheorie-Richtung gehen. Weißt du, der Reaktorunfall von Tschernobyl war kein Unfall oder da wurden geheime Forschungen durchgeführt und deswegen.
Nee, also es ist tatsächlich ein Element, das da embraced wird und also eines der Mysterien, das das Spiel dir anbietet, was dich motivieren soll, das durchzuspielen, ist herauszufinden, naja, also es wird angedeutet, dass es mit dem Unfall doch was Verschwörerisches auf sich hat, es wird dann auch relativ früh das KGB eingeführt, hier Geheimdienst und so weiter, die haben damit auch irgendwas zu tun, aber sie gehen full on Sci-Fi, also wie gesagt, Warp-Portal öffnet sich, man hat nicht nur gegen menschliche Söldner zu kämpfen, sondern eben auch so gegen diese Wurmlochmonster, die aussehen wie verstrahlte Zombies. Es gibt einen großen Bossgegner, der einen manchmal durch die Level verfolgt. Das ist der Black Stalker. Das ist auch so ein radial verseuchter Supersoldat. Also das Spiel gibt völlig diese Ebene auf von Nitty-Gritty-Survival-Spiel. Vielleicht sogar, was ich auch erst gedacht hätte, vielleicht so das War of Mine auf Ego-Perspektive, ne? Also dieses wirklich, man hat eine Basis dann im Anschluss, muss die langsam ausbauen und dann in dieses Gebiet immer wieder vordringen. Das ist zwar Teil des Spiels, aber dieses Übersinnliche, das ist ganz deutlich präsent im Vordergrund.
Naja. Bleibt es denn dann weiter narrativ? Wo findet die Narration statt, wenn es das tut?
Nach diesem Intro kommen wir in die Basis und das ist dieser Teil, bei dem sich die Geschichte dann ziemlich fragmentiert. Damit meine ich, hier öffnet sich das Spiel. Man hat zum einen diese Basis, ist eigentlich ganz nett. Das ist eine große Lagerhalle und die kann man mit so einem ganz einfachen Base-Building, mit so einer Base-Building-Maske, die kennt man zum Beispiel aus Fallout 3, ist ein prominentes Beispiel. Man kann dann verschiedene Objekte auswählen, craften und die in diesem Raum platzieren. Also zum Beispiel Betten, Luftfilter, Anlagen, wo Pilze wachsen für die Nahrung. Und von dort aus plant man die nächsten Missionen. Und diese Missionen, da gibt es dann optionale Missionen, die führen einen in irgendwelche dieser Level-Hubs. Da kannst du dann neue Ressourcen aufsammeln, kannst Erfahrungspunkte quasi grinden oder du folgst der Geschichte. Aber du musst der Geschichte nicht sofort folgen. Da wird ganz klar gemacht, wenn du in dieses Level-Areal gehst, folgst du quasi der Main-Quest, diesem Verschwinden der Frau und was es damit auf sich hat. Oder du gehst in eine der zahlreichen, sind immer so 5, 6, 7 zur Auswahl, optionalen Missionen und da geht es dann darum, neue Rohstoffe zu finden, Vorräte, Munition, vielleicht sogar, und das ist auch ein besonderes Feature, einen Kumpanen, einen Gefährten für dein Team.
Oho. Und kann man sich mit dem irgendwie unterhalten oder ist das nur so ein Sidekick?
Also die sind tatsächlich so ähnlich tatsächlich wieder wie bei This War of Mine. Die haben, das sind 5, glaube ich, insgesamt, jetzt habe ich es mir dooferweise die Zahlen hier aufgeschrieben, es sind 5, die eine eigene Hintergrundgeschichte haben, eigene Schwerpunkte haben, die sich in dieser Spielwelt aus welchen Gründen auch immer bewegen. Die haben einzelne Missionen und wenn man die erfolgreich abschließt, rekrutiert man die und die stehen dann bei einem erstmal in der Basis rum. Das Tolle ist, es ist so ein bisschen wie bei Pokémon, sobald man die im Team hat, kann man die, während man selber auf eine Mission fährt, zu anderen Missionen schicken und zum Beispiel sagen, okay, ich, Igor, laufe der Main-Quest hinterher und du, lieber Matthias, du kümmerst dich unterdessen um einen Ressourcen-Drop und holst für uns die Ressourcen zurück. Und das hat dann auch so eine Wahrscheinlichkeit bei der Missionsauswahl, wie gut wird es der Matthias hinkriegen und so läuft das dann. Das ist der eine Teil der Aufgaben von diesen NPCs spielmechanisch. Es gibt noch eine andere und zwar fiebert das Spiel auf einen großen finalen Heist hin. Das heißt, das Spiel will, dass du diese Leute dir ancast ins Team, damit du am Ende bei der finalen Mission, dem Sturm quasi auf Tschernobyl, um das letzte Geheimnis zu lösen, ein volles Team hat, das dich dann unterstützt. Und das ist so das zweite große Einsatzgebiet von deinen Kumpanen.
Okay, das kriege ich ja wie diese War-Table-Geschichten, die ihr Electronic Arts dann mal gemacht hat. So, ja, da kannst du noch da ein paar Leute hinschicken und dann sind die so und so viele Echtzeitstunden weg oder ja, sonst irgendwas und dann kommst du mit Ressourcen wieder.
Ja, genau. Das Schöne ist, dass in diesem Spiel, und das fand ich wieder faszinierend, und da hätte ich halt mir gerne mehr Tiefe in diesem Bereich des Spiels gewünscht, dass diese Figuren nicht nur einfach deine Pokémon sind, die du irgendwo hinwirfst und dann kehren die nach deiner Runde auch wieder zurück nach deiner absolvierten Mission und erzählen, wie es gelaufen ist, sondern zumindest ansatzweise wird versucht, dass die auch deine eigenen Entscheidungen während der Mission kommentieren. Theoretisch ist es auch möglich, dass die, wenn du in manchen Missionen eine Auswahl hast zwischen meinetwegen wichtigen Computer mit Intelligence zerstören oder mitnehmen ins Lager, dass die dann sagen, hey, da hast du dich richtig doof entschieden, ich verlasse das Team. Also theoretisch gibt's das. Es gibt auch theoretisch diesen Tamagotchi-Überzug, dass es heißt, wenn deine Basis zum Beispiel nicht kuschelig genug ist, wenn deine Basis zu schlechte Luftqualität hat und du nicht genug Sachen gebaut hast, dann beschweren die sich bei dir und gehen vielleicht auch irgendwann mal. Das ist alles in Ansätzen vorhanden, aber nie so stark ausformuliert, dass das wirklich zu einer spannenden, eigenständigen Spielmechanik wird, wie bei This War of Mine. Das wirkt eher so, wie das gesamte Spiel auch, zu thin stretched, also zu weit ausgebreitet und verteilt, verwässert auf das gesamte Spiel, zu viele Ideen und zu schlecht umgesetzt.
Würdest du sagen, die Halbwertzeit ist ein bisschen kurz?
Oh, endlich. Nach 18 Minuten kam der Erste.
Hallo, wir haben am Anfang haben wir auch schon.
Stimmt, ja, richtig, ja.
Ich muss hier erst noch warm laufen, bitte. Ja. So.
Geduld. Wie ein Reaktor warm laufen?
Ja, genau, eben. Ja, ich darf mich auch nicht überhitzen oder sowas. Ja. Ich soll ja keinen Meltdown kriegen hier.
Oje, oje.
So. Ja. Ja, also okay, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ein Survival-Spiel, jetzt nicht an Survival-Horror gedacht, sondern an so ein Survival-Spiel, dann denke ich an Leute, die Gefallen dran haben, durch Wälder zu rennen und dort halt irgendwelche Beeren zu pflücken, Äste einzusammeln, Steine, gibt ein Crafting-System und mit ein bisschen Glück überlebst du dann bis zum nächsten Tag. Also funktioniert das da auch so oder kriegst du die Ressourcen, indem du hinter Gegner abknallst, weil es gibt ja auch noch diesen Shooter-Aspekt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also sowohl als auch. Also vielleicht fangen wir mal an bei den herumliegenden Ressourcen. Du hast von Anfang an einen Scanner im Spiel, ich musste direkt an No Man's Sky denken, auch wenn das ein Vergleich ist, der, glaube ich, viele Menschen verschrecken wird. So dolle ist es nicht. Aber was ich meine mit dem Vergleich ist, du hast diesen Scanner, einmal Knopfdruck drauf und dann geht von dir so eine Art Pulswelle aus. Und diese Pulswelle hebt für einige Minuten tatsächlich alle sammelbaren Ressourcen in deinem Umfeld auf. Nicht auf, sondern beleuchtet die. Das heißt, du weißt, wohin du gehen musst, um irgendwie Pilze einzusammeln, Kräuter, Pflanzen, Holz und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit, wie du an Ressourcen kommst. Die sind immer in jedem Level Areal verteilt, egal ob du jetzt gerade der Main-Quest folgst oder ob du in eines dieser Level-Hubs optionalerweise reingehst, um ganz gezielt Ressourcen zu holen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, diese Ressourcen den Manneken abzunehmen, die dem Level rumlaufen. Das sind oft irgendwelche Söldner, die dieses Areal bewachen. Warum? Das will die Hauptgeschichte dann irgendwann auflösen. Und gegen die kann man entweder kämpfen, also wirklich Schusswechsel, oder man kann sich anschleichen und sie leise umbringen. Und warum betone ich das so sehr? Da gibt's nämlich mal wieder eine Idee in dem Spiel, die ich ansatzweise cool fand, die aber ganz schnell fallen gelassen wird. Nämlich, wir erinnern uns, am Anfang sagte ich extra, ich betonte es extra, das war die Vorlage, die ich mir für jetzt gegeben habe, wir spielen keinen Militärtypen, sondern einen Physiker. Und das wird spielmechanisch mit einer Konsequenz versehen, nämlich wenn der Physiker jemanden erschießt oder auch nur rücklings quasi ersticht oder also wirklich Stealth-Attacke, nimmt den Gegner, zieht ihn zu sich und rammt ihm mehrfach das Messer von hinten in die Brust. Das zehrt an der Psyche meines Protagonisten. Das ist nämlich eine der Ressourcen, der hat nicht nur Gesundheit, sondern auch Psyche. Das heißt, wenn der zu viele Dinge macht, mit denen es ihm schlecht geht, dann bekommt der Stress, dann sieht der Halluzinationen und ihm geht's generell nicht gut. Und das fand ich ja zum Beispiel cool, dass die Biografie unseres Protagonisten einfließt und dass man dann automatisch, wenn man optimiert spielen will, denkt, ja, ich sollte gar nicht erst in Konflikt reingehen. Ich lasse die da einfach mal stehen. Diese coole Idee wird aber ziemlich schnell ausgehebelt, sobald man den ersten Kumpan im Spiel findet, nach vielleicht einer Stunde oder so. Und der bringt einem bei, wie man Leute umbringt, ohne psychischen Schaden zu nehmen. Und dann ist diese Idee über Bord geworfen und dann ist man einfach so jemand, der das machen kann.
Wie bringt einem das denn bei vor allem? Ja. Sie gehst du da hin und der sagt dir so, mach dir nichts draus.
Was? Ja, das
stellen Sie dir einfach nackt vor.
Das ist auch immerhin wieder ganz cool, wie sie versuchen, das zu erklären. Nämlich, wie gesagt, wenn man das noch nicht gelernt hat, dann schleichen wir uns an einen Soldaten hin, ziehen ihn zu uns runter und rammen ihm wirklich wie unkontrolliert das Messer in die Brust, bis er kein Geräusch mehr von sich gibt. Blutige Sache. Und der Typ, mit dem wir das dann trainieren, da gibt's sogar eine kleine Trainingssequenz dann, die ist ein bisschen quatschig, weil man weiß, was man machen muss. Aber der sagt einem dann, man kann auch Leute außer Gefecht setzen, ohne sie umbringen zu müssen. Und er bringt einem dann den Schwitzkasten bei. Und der Schwitzkasten offenbar scheint unseren Protagonisten psychisch nicht ganz so sehr in Anspruch zu nehmen wie diese Messerattacke. Das ist auch cool irgendwie, weil das ergibt ja auch tatsächlich Sinn, dass es mich selbst nicht so belastet, wenn ich weiß, der ist nur ohnmächtig und nicht mit Messer mehrfach abgestochen. Aber ich habe nicht mehr die Option. Also man könnte ja auch sagen, mit dem Messer wäre es schneller. Gibt's ja in vielen anderen Spielen auch. Dieses dafür am Leben lassen dauert länger, schont aber die Psyche. Die Option gibt's nicht mehr. Das ist wie so ein Level-Up. Ab jetzt kannst du Leute quasi außer Gefecht setzen, ohne dafür Schaden oder irgendwelche Nachteile in Kauf zu nehmen. Und das finde ich schade.
Hat sich die Lebensqualität deines Protagonisten also erheblich erhöht, würde ich sagen.
Tatsächlich, ja.
Okay. Ja, das ist ja okay. Du hast vorhin schon etwas erwähnt, das habe ich in Steam, ein, zwei Steam-Reviews angesprochen gesehen, nämlich diesen Black Stalker.
Ja.
Und da habe ich ein, zwei Mal gelesen, es sei sehr anstrengend, sich mit diesem Gegnertypus auseinanderzusetzen, weil man sich endlos vor ihm verstecken müsse.
Ja, das ist, also, ich weiß, was sie machen wollen. Sie wollen so eine Nemesis in dem Spiel integrieren, die kennt man aus zum Beispiel Resident Evil, also einen scheinbar übermächtigen Gegner, den man wahrscheinlich erst am Ende des Spiels so richtig gegenüberstellen kann, aber der bis dorthin einen immer mal wieder heimsucht und schwer zu erledigen ist, höchstens mal vorübergehend aufzuhalten ist. Das sorgt schon für eine besondere Art von Nervenkitzel, das verstehe ich schon. Aber in der Praxis bei Chernobyl Light, finde ich, funktioniert das gar nicht. Da war das immer sehr frustrierend und unspaßig. Ich nehme mal eine Situation heraus, in der er typischerweise auftritt. Stellen wir uns vor, wir sind ein bisschen in der Story vorangeschritten, sind vielleicht sogar mal an einem der relativ wenigen spannenden Punkte angekommen und denken uns, oh, bin hier gerade einer Sache auf der Spur, so langsam kapiere ich, was das KGB und die Söldner hier so sollten und habe auch eine Vermutung, was vielleicht passieren könnte, stöber nach den letzten wichtigen Hinweisen in einem verlassenen Hochhaus herum und plötzlich, bam, Warp-Portal öffnet sich vor mir, heraus kommt einer, der aussieht wie ein Chaos Space Marine, ich weiß nicht, wer hier da draußen Warhammer 40 K kennt, aber ein Typ, Riesenrüstung, fehlt nur noch ein Beuter in der Hand, grün strahlend, mit einer stimmverzerrten, animalischen Stimme, sagt er irgendwie auf Russisch was, was ich nicht verstehe. Der Untertitel verrät mir, er findet doof, was wir gerade hier machen. Er will nicht, dass wir dem Geheimnis auf die Spur kommen, wo ich mich noch frage, was hat er denn jetzt mit den Kommunisten zu tun? Ist egal, der Blackstalker greift mich an und meine Aufgabe den nächsten paar Minuten ist es, ihn immer, wenn er wie aus dem Nichts auftaucht und seinen unglaublich starken Angriff auflädt, ganz viel Schaden zu verpassen, damit er wieder verschwindet. Und das ist die Idee. Und das muss ich 5, 6 Mal machen und dann ist wieder Ruhe. Und das, also ganz ehrlich, es macht einfach keinen Spaß. Das macht höchstens die Stimmung kaputt, die ich vorher hatte, während ich minutenlang durch diese Betonarchitektur geklettert bin. Ein unglaublich melancholisch trauriger Soundtrack schleicht sich an mein Ohr und ich laufe dadurch durch die Gänge und tauche so ein und denke mir, wow, wir haben hier mal die Leute gelebt. Und dann Warp-Tor, Space Marine kommt raus und sagt, so, und jetzt musst du gegen mich kämpfen. Und das ist halt Quatsch. Das macht keinen Spaß.
Funktioniert das denn überhaupt so auch auf dieser Horrorebene? Ist das manchmal, ich habe ja was von gruseligen Puppen gelesen.
Also das ist überhaupt kein Horrorspiel. Und das sage ich mit all der Autorität, die ich habe, als jemand, der sich schnell ängstigen lässt bei Horrorspielen. Oder allem, was in die Nähe geht.
Wir wissen es.
Genau. Nee, ist nicht gruselig. Es gibt ein, zwei Sequenzen, die sind, die jagen mir, wenn man so sagen möchte, den Schauer über den Rücken. Das ist vor allem zu Beginn, wenn man noch nicht so ein Gefühl hat für, wie sehen diese Kreaturen eigentlich aus, dann wackeln die manchmal wie in so Halluzinationen um die Ecke. Das ist aber wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang und auch geskriptet. Da sagt das Spiel eben hier, guck mal, die warten auch noch irgendwann auf dich. Aber davon abgesehen, der einzige Grusel, der entsteht, der ist dafür auch von einer besonderen Qualität, ist, wenn man durch diese Betonbauten, wie schon angesprochen, herumeiert und nach Hinweisen sucht und da gerade mal nichts passiert. Kein Blackstalker, keine Söldner, kein KGB, einfach nur mit dem Taschenschein, mit dem Lampenschein der Taschenlampe herumlaufen und sich alles angucken. Das ist gruselig und so ein bisschen schaurig, aber Horrorspiel überhaupt nicht. Also Horrorspiel ist hier null am Start. Also das gebe ich mit Brief und Siegel.
Okay. Es ist ja, also zumindest, ich habe auf How Long to Beat nachgeschaut, da werden ihm so 11 bis 12 Stunden attestiert. Das ist ja für ein Survival-Spiel oder so, ist das ja relativ kurz. Also ich erwarte normal, dass da halt ganz viel, der muss halt grinden, man muss rumlaufen und es ist vielleicht auch schwer und man stirbt häufiger mal, aber ist das gar nicht so schwer und ist, da, weil da ja diese anderen Versatzstücke drin sind?
Also ich habe jetzt so um die 15 Stunden gebraucht, um wirklich durchzuspielen und von dem Spielstil her würde ich sagen, nicht alle optionalen Sachen gemacht, also im Sinne von, ich bin nicht in jeden immer offenen Hub reingerannt und habe mir alle Ressourcen mitgenommen, um meine Basis zu einer Kampfmaschine oder so zu machen oder zu einer Riesenkaserne, sondern ich habe immer mal, ne, wenn ich das Gefühl hatte, ich sollte mal wieder was suchen und sammeln, bin ich losgezogen und habe dann erst die Story weitergespielt und da habe ich das Gefühl, das war so eine Spielgeschwindigkeit, die ist auch angestrebt. Man kann auch wirklich, also ich habe auch auf Steam gesehen, Leute haben da bis zu 40 Stunden gebraucht, bis sie durch waren, kann ich mir auch vorstellen, wenn man einfach alles mitnimmt, also wenn man jede Möglichkeit nutzt zu grinden, zu farmen, zu craften, ist aber nicht notwendig, weil ehrlich gesagt, so schwer ist das Spiel dann auch wieder nicht. Also es ist nicht so, dass man sich wirklich bei jeder Mission erstmal bis an den Bauchnabel hochcraften muss und alles Mögliche versorgen muss, bevor man loszieht, das überhaupt nicht. Also 15 Stunden halte ich für einen sehr, sehr guten Schnitt so.
Okay. Wie ist denn die Übersetzung in dem Spiel? Also ne, Spiele, die aus, sage ich mal, im weitesten Sinne dem Ostblock kommen, haben ja, genauso wie auch japanische Spiele und so, häufig mal ein bisschen das Problem, dass wenn da nicht viel Geld dahinter steht, dann ist die Übersetzung ziemlich holprig und manchmal fragt man sich so, ob das wirklich das ist, was sie sagen?
Also, ich habe es gespielt, glaube ich, auf die bestmöglichste Art, nämlich mit der russischen Sprachausgabe und englischen respektive deutschen Untertiteln. Ich glaube, man macht einen großen Fehler, wenn man das anders macht. Ich bin mir auch ehrlich gesagt, André, nicht sicher, ob es eine andere Sprachausgabe gibt als die russische. Können wir das auf die Schnelle recherchieren? Ich schaue mal kurz
nach. Reden Sie weiter, ich schaue das nach
okay,
und ich sage dir, es gibt englische Sprachausgabe und russische Sprachausgabe.
Ja. Also das Spiel gibt einem als Standardeinstellung vor, russische Sprachausgabe und englische Untertitel. Ich habe mir die englische Sprachausgabe nur in einem Trailer mal kurz angeguckt und deswegen kann ich dazu nichts Tiefergehendes sagen. Aber ehrlich gesagt, also wirklich, ich würde nicht begreifen, warum man sagt, ein Spiel aus Polen, das in der Ukraine spielt, warum sollte man das nicht auf Russisch spielen? Also mit anderen Worten, das ist meine wirkliche Empfehlung, das Ding muss auf Russisch gespielt werden, weil die russischen erstmal Sprecher sind Wahnsinn, also unglaublich gut. Die klingen genauso, wie ich mir einen vorstelle, der seit 30 Jahren da irgendwie in der Pampa rumeiert und versucht dort zu überleben. Der klingt genauso wie ein KGB-Agent, der da rumläuft und mir ans Leben will. Diese russische Sprachausgabe, die ist richtig gut aufgenommen. Plus die Sprachmelodie, sage ich mal, dieses Kantige, dieses Harte, dieses Brachiale des Russischen, das passt einfach auch wunderbar zu dem Schauplatz. Und wie gesagt, ich würde ganz dolle empfehlen, die russische Sprachausgabe zu nehmen und dafür dann die deutsche und englische Übersetzung, und beide Übersetzungen, da habe ich beide ausprobiert, vollkommen in Ordnung. Also man versteht, was das Spiel von einem will. Es ist gleichzeitig aber auch kein Spiel, was viel mit Worten um sich wirft. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, was man da viel liest. Das Spiel erzählt sich nicht besonders viel mit langen Monologen oder Dialogen.
Okay, super. Das heißt also, die russische Sprachausgabe brachte dich zum Strahlen?
Oh Gottes Willen. Nee, ja genau. Ja, was soll ich dazu nur sagen?
Ich weiß nicht, das nähert uns ja auch so langsam wahrscheinlich jetzt dem Endspurt. Ich dachte, jetzt könnte ich mal.
Achso, dann muss ich vielleicht eine Sache noch sagen, bevor wir rausspurten oder wohin auch immer. Eine Sache nämlich noch, die mir am Herzen liegt, weil das war das, was mich mit am unglücklichsten gemacht hat. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, und zwar der Shooter-Aspekt des Spiels. Da müssen wir noch ganz kurz drauf, denn ich meinte ja schon, man kriecht da durch die Level-Hubs, sucht sich Crafting-Materialien, folgt der Story. Es passiert immer mal wieder, dass man der KI, also den Söldnern, die zum Beispiel rumlaufen, in die Arme läuft. Die patrouillieren immer mal wieder diese Areale, und dann kommt es eben zu diesen Schusswechseln. Und da muss ich sagen, also die machen gar keinen Spaß. Das Einzige, was ich dem noch abgewinnen kann, ist, wenn mein Igor, mein Protagonist zum Beispiel, so eine AK in der Hand hat und die nachlädt, das hat was sehr... Also wie er das nachlädt, das ist kein Battlefield irgendwas, wo man merkt, da hat jemand schon zum millionsten Mal diese Bewegung durchgespielt, sondern man sieht schon, das sieht schon so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, wie auf dem Jahrmarkt, wenn der Papa mal zeigen will der Familie, wie gut er mal früher in der Jugend geschossen hat. So, das sieht ein bisschen ruppig aus, es ist nicht ideal, wie er sich da bewegt. Das war ein nettes Feeling, so ein nettes Detail, aber der ganze Rest, was diese Shooting-Elemente eigentlich gut machen soll, ist nicht gut. Also die KI ist schlecht, die sucht keine Deckung. Manchmal sieht sie einen gar nicht, manchmal sieht sie einen, ohne dass ich eine Warnung bekommen habe, mit so einem typischen Sichtkegel. Das Waffentrefferfeedback existiert gar nicht. Und auch sonst, das Waffenhandling fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich so an, als würde dem Gewicht fehlen. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber das fühlt sich an wie Pappwaffen. Also, wo ich bei einem Battlefield davor sitze, man muss es vielleicht einfach mal auch gespielt haben als Vergleich, wenn ich bei Battlefield davor sitze und denke, oder bei Gears of War und mir denke, wow, das ist das. Ich habe das Gefühl, ich habe das Metall in der Hand. Das fühlt sich so schwer an und da rattert und da arbeitet eine Maschine. Bei Chernobyl Light fühlt sich so an, als hätte ich eine Waffe in der Hand, die tatsächlich den Namen Light verdient. Sehr leicht, sehr pappig, da ist kein Wumms dahinter, macht keinen Spaß.
Würde man jetzt aber vielleicht auch über Quake sagen. Wir sprechen von einem First-Person-Spiel, ne? Ich hoffe, wir haben das
richtig, genau. Ja, oh Gott. Ja, also es ist tatsächlich ein First-Person-Spiel, aber bei Quake, da hast du recht, aber Quake von der gesamten Präsentation, das ist ja schon, das lässt ja keinen Zweifel daran, dass es ein Hochgeschwindigkeits-Shooter ist. Und hier kommst du rein, du läufst durch den kniehohen Matsch von Chernobyl und hast aber eine Waffe in der Hand, wo du das Gefühl hast, die zieht dich gleich hoch in den Himmel, so leicht ist die. Und das sorgt für diesen Disconnect, so, den ich nicht so mag.
Ja, also die Fortbewegung im Spiel ansonsten ist dann auch eher so träge und vielleicht sogar versucht, so eine gewisse Physis zu vermitteln.
Genau, richtig, ganz genau, ja.
Okay. Gibt es denn so eine Art Stealth-System? Weil ich ja gelesen habe, Leute sagen, sie hätten vor diesem Blackstalker 5 Minuten im Busch gesessen.
Also es gibt so ganz rudimentäre Elemente. Man kann halt knien, man kann durch das Knien dann auch schleichen, man kann sich links und rechts um eine Ecke herumducken, und den Sichtkegel gibt es eben. Also man bekommt ganz klassisch angezeigt, erst mit Gelb, dann mit Rot, ob jemand einen sieht oder nicht. Aber darüber hinaus irgendwie besondere Arten des Takedowns oder irgendwelche Möglichkeiten in diese Richtung sich zu konzentrieren, nicht, nein. Also ich kann nur raten, eigentlich jeder Art von Konflikt aus dem Weg zu gehen. Die machen einfach keinen Spaß. Selbst wenn man überlegt, sollte ich jemanden still und lautlos runterziehen und beseitigen, die Gefahr ist immer gegeben, dass aus unfairen Gründen die KI einen sieht und dann alle auf einen zulaufen. Es ist auch nämlich nicht, wie zum Beispiel bei einem Last of Us 2, dass sie deine Fährte mal verlieren können. Ich habe Dialogfetzen bekommen oder Monologfetzen von Wachen, die mir, glaube ich, das eigentlich sagen wollten. Also dann sagt dann so einer, grob übersetzt irgendwie, sagt dann sowas wie, naja, dann ist er wohl weg. Und das soll mir wohl sagen, er setzt seine Suche nicht mehr fort, sondern geht zurück. Aber in der Spielrealität sucht er einfach weiter. Also ich glaube, da funktioniert auch technisch irgendwas nicht.
Ja, vielleicht wird er ja noch dran gearbeitet. Ne? Es ist ja auch erst wenige Monate oder aus dem Early Access raus.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also das ist seit 2019 im Early Access. Ich habe das damals nicht gespielt. Ich habe aber mir mal ein Bild verschafft und mal in Texte von damals auch reingelesen und auch in Video-Reviews von der frühen Early Access-Version von 2019. Und da muss man schon sagen, da haben sich schon viele Dinge getan. Also es wurde offenbar nochmal neu vertont an vielen Stellen. Also viele Synchronsprecher haben nochmal neu aufgenommen. Das Intro ist komplett neu. Die Story hat neue Missionen bekommen. Also die haben da schon Dinge dran geschraubt. Aber dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich jetzt nur über das spreche, was ich auch wirklich gespielt habe. Und das ließ mich dann insgesamt so als Gesamtmix eher mit so einem Meh-Gefühl zurück.
Also wenn ich es richtig verstehe, quasi dieser Erkundungs- und vielleicht auch der Sammelteil, das ist noch gut. Mhm. Und dann aber insbesondere der Shooter-Teil und wahrscheinlich auch so ein bisschen der Rest der Erzählung nach einem guten Einstieg, das sind die, wo du sagst, naja, die sollten wir vielleicht in einen Betonsarg eingießen. Und eine Sperrzone darum errichten?
Es ist in etwa tatsächlich so. Also wirklich, es war sehr fesselnd, durch diese Areale zu spazieren. Habe ich ja schon zu Genüge beschrieben. Die sehen toll aus, die sind stimmungsvoll. Dann bohrt sich auch parallel dieser wunderschöne, melancholisch, trostlose Soundtrack ins Ohr. Das ist schon wirklich toll. Gibt auch einen Fotomodus, da kann man auch so ein bisschen rumstehen und einfach Fotos machen. Das ist wirklich toll. Das Spiel lässt einem auch die Ruhe dann immer wieder in diesen Arealen. Man kann da auch mal wirklich ein bisschen durchlaufen. Dann allerdings stößt man dann doch mal immer wieder auf Gegner. Also man kann nicht wie in so einem Spaziergangmodus einfach mal genießen. Diese Sache mit dem Basebuilding, da fängt es dann schon an, dieselbe Kritik zu bekommen wie eigentlich alle anderen Elemente des Spiels auch. In den Anfängen eine coole Idee, also so ein Ego-Survival-Spiel mir zu geben mit einem Teammanagement durch meine Kumpanen dort, aber auch durch dieses, ich darf mir eine Basis zusammenbauen und muss gucken, dass die gemütlich ist, dass die wesentlichen Einrichtungen hat, wie zum Beispiel diesen Luftfilter und Crafting-Tische und so. Aber insgesamt ist es dann so ein Element, das nicht richtig zu Ende formuliert ist. Es gibt viel zu viele Crafting-Gegenstände, die sind lächerlich teuer. Das heißt, ich muss immer mal wieder gezwungenermaßen zum Grinding aufbrechen, wenn ich das wirklich alles haben will. Die Shooter-Elemente, wie schon beschrieben, die KI ist zu doof, damit das wirklich Spaß macht. Und dann, André, gibt's noch eine letzte Sache, die möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil sonst die Leute da draußen, glaube ich, durchtrainiert gespielt haben. Es gibt dann noch mal aufgesetzt so eine Sache wie choose your own adventure. Das bedeutet, wenn man im Spiel stirbt, und damit löse ich jetzt den Bogen ein, den ich ganz am Anfang aufgemacht habe, wenn man im Spiel stirbt, ist das kein Game Over, sondern eine eigene Spielmechanik. Die wird nach vielen Stunden erst eingeführt und die sagt Folgendes: Wenn du stirbst, landest du in so einer Art Paralleluniversum, so eine Traumwelt, und die Traumwelt visualisiert all deine Mini-Entscheidungen, die du bisher getroffen hast. Also es sind so Mini-Entscheidungen wie gesagt, du findest einen Aktenkoffer, der ist verschlossen. Willst du ihn verbrennen, aus welchem Grund auch immer, oder willst du ihn öffnen? Einen Computer, willst du ihn zerstören mit einem Hack oder willst du ihn nutzen für deine eigenen Zwecke? Und deine Kumpanen reagieren auf deine Entscheidungen und das wird visualisiert in dieser Traumwelt, und jetzt kannst du jede einzelne der Entscheidungen umkehren oder dich anders in diesen Situationen verhalten. Also quasi eine neue Realität schaffen, bevor du wieder respawnst. Coole Idee irgendwie, aber mit ganz wenigen wirklich spürbaren Auswirkungen im Spiel auf einem Level, wo ich sagen würde, boah, das ist ja jetzt ein komplett neues Spiel. Wahnsinn, Gänsehaut. Also das überhaupt nicht. Also viel zu viele Ideen. Ich hätte mir, letzter Satz, einfach nur gewünscht, das War of Mine aus der Ego-Perspektive, nitty-gritty Survival-Spiel, Survival-Crafting-Spiel, das reicht mir. Ich brauche das alles andere nicht.
Ja, also, hätte ich auch gesagt, das klingt so, wie als hätte man da einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Elemente reingesteckt, und damit dann jedes zur Geltung kommen und auch gut funktionieren kann oder sowas, ist halt einfach ein Riesenaufwand. Ist echt schade. Die haben auch ein anderes Ding, das ist dieses Chernobyl Project VR, das so das Versprechen hatte, hier kannst du in VR einfach nur Chernobyl besuchen. Da hatte ich vor einiger Zeit schon mal ein Auge drauf geworfen, das eiert aber seit 2016 im Early Access rum und hat katastrophale Bewertungen. Ich habe das irgendwann mal entdeckt, habe gedacht, Mensch, das klingt ja cool, einfach nur so virtueller Tourismus in Tschernobyl, bin ich dabei, auch noch hier von dem Team, wo man sagen würde, naja, wenn es jetzt rein um die optische Darstellung geht oder sowas, dann habe ich da Zutrauen, dass die da was abliefern, was ich sehen lassen kann. Und dann, wie gesagt, auf die Steam-Seite geklickt und dann so, lauter Leute, die sich beschweren, dass da quasi die Arbeiten innerhalb dieser Early-Access-Phase einfach liegen gelassen wurden, ohne dass jemals offiziell gesagt wurde, ja, wir haben das jetzt eingestellt und sonst irgendwas. Also bittere Beschwerden über den Zustand von dem Ding. Und dann habe ich gedacht, so, naja gut, okay, dann lassen wir das vielleicht mal. Und jetzt hätte ich so die Hoffnung gehabt, so, hey, vielleicht liefert das Spiel das ja ab. Also nämlich diese Umgebung jetzt, das Pripyat hat man schon inzwischen ziemlich häufig gesehen, ne? Nachdem man es bei Stalker gesehen hat und bei Modern Warfare, was auch immer, eins glaube ich sogar. Und so, das ist ja schon so sein eigener ikonischer Schauplatz und wahrscheinlich ein Bild zumindest, das den Leuten inzwischen präsenter ist als der eigentliche Reaktor von Tschernobyl. Aber sowas nochmal wirklich irgendwo mit einem hohen Detailgrad erkunden zu können, das wäre schon cool gewesen. Aber
ja, tja. Ich muss auch sagen, es nützt sich dann auch nach einer Weile so ein bisschen ab. Wenn man da, also wenn man zu aufmerksam durch diese Levelareale geht, das sind ja immer nur so, sind insgesamt vielleicht so 10, 11, 12 unterschiedliche Locations, wenn überhaupt. Und zu denen kehrt man ja immer wieder zurück, weil dort neue Missionen platziert werden. Und was man machen könnte, oder ich sag mal anders, was das Spiel macht, ist, die Abwechslung besteht darin, sagen wir dieses Café Pripyat, einmal bei Nachmittag besucht man das, einmal bei Nacht, einmal bei Nebel, einmal bei Regen. Das sieht dann schon nochmal anders aus, das fühlt sich auch anders an, weil auch dadurch die Sichtweite zum Beispiel beeinflusst wird, das ist schon anders. Aber was ich erwartet hätte, oder vielleicht ist Erwarten zu viel, aber was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass in der Zwischenzeit, da vergeht ja Zeit, wenn ich da nicht bin, da vielleicht auch Dinge passieren, denen ich nachspüren kann. Meinetwegen parken da plötzlich Söldner ihre Autos oder da wurden, weiß ich nicht, ganz düster irgendwie Leute exekutiert und ich finde die Leichen oder jemand hat sich da häuslich eingerichtet, dass dann eine Bewegung in der Spielwelt stattfindet und das passiert da halt quasi gar nicht. Und das ist halt auch so schade. Man kennt es dann einfach. Aber ich glaube, das ist alles Symptome von dem Phänomen, viel zu viele Spielmechaniken und Ideen drin gehabt und dann versucht, alle irgendwie auszuformulieren. Und am Ende ist so ein Mischmasch rausgekommen, der für mich zumindest jedes einzelne Element zu viel verwässert hat.
Ja, alles ein bisschen nix richtig ist halt immer schade. Aber jetzt wissen wir immerhin Bescheid. Ja, danke, dass du unser Geigerzähler gewesen bist.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke dir fürs Fragen. Und apropos Fragen, wenn ihr da draußen jetzt noch sitzt und sagt, Mensch, das waren schon ziemlich gute Fragen, aber ein, zwei Sachen blieben noch offen, dann biete ich euch recht herzlich den Weg ins offizielle Forum von The Pod an. Da könnt ihr in einem eigenen Thread zu Chernobylite eure Fragen stellen und ich stelle mich denen dann gerne und dann werden wir doch mal dafür sorgen, dass ihr alle gut entscheiden kommt, ob diese Reise euer Geld wert ist oder nicht. Ich danke euch sehr. Ich danke dir, André. Wir hören uns bald wieder bei The Pod hier bei den Wertschätzungen und vielleicht der nächsten Abmoderation, die ich nicht rechtzeitig beendet habe.
Sehr gut. Denkst du, wir sollten den Ausstieg aus solchen Spielen bis zum Jahr 2030 anstreben?
So, also, mein Bus kommt. Ich muss weg.